Die heutige Predigt, die ist nicht wirklich auf meinem Mist gewachsen. Das sind zwei Predigten, die ich gehört habe und die ich fand sehr interessant fand. Eine von Herrn Mario Hernandez und eine von Herrn Wallace Smith. Die fand ich auch, dass sie sehr gut zusammengehören, zusammen kombiniert werden können. Deswegen habe ich die jetzt eigentlich zusammengefasst, dass wir auch ein bisschen Nahrungskonzentrat im geistigen Sinne haben können, wo wir uns eh nur selten sehen. Ja, das Thema der heutigen Predigt ist nämlich ganz tatsächlich, wie wir mit Beleidigungen umgehen sollen und können. Wie gehen wir mit Beleidigungen um? Wir leben in einer Welt, in der es immer mehr Spaltungen gibt, die werden geschürt von allen Seiten. Seien sehen sich die politischen Meinungen, gewisser Lebensstile, die ihre Rechte einfordern, persönliche Ideen oder was es auch immer sein mag. In diesen Zeiten so offener und doch anonymer Kommunikation über die elektronischen Medien bleibt es nicht aus, dass Menschen andere Menschen mit ihrer Meinungsäußerung vor den Kopf stoßen. Und so ist es also für uns immer wichtiger, dass wir lernen, richtig damit umzugehen. Es ist eine Sache zu versuchen, andere nicht zu beleidigen. Das haben wir zum Teil auch tatsächlich selbst in der Hand. Und wir können lernen, das zu vermeiden. Aber ein viel größerer und schwieriger Bereich ist es tatsächlich, wie wir mit Beleidigungen durch andere umgehen. Und weil wir das an sich auch nur wenig kontrollieren können. Sicherlich, wir können uns komplett zurückziehen und jede Kommunikation vermeiden. Aber es ist ja auch nicht sinnvoll. Und wir müssen ja bedenken, wir haben einen Auftrag. Und wir müssen den Menschen in der Welt das Evangelium verkünden. Und wir müssen auch, wie es in der Kurzpredigt heißt, bereit sein, gegenüber jemandem Rechenschaft zu geben, der uns über unseren Glauben befragt. Also Rückzug von Kommunikation ist keine Alternative. Und wenn das keine Option ist, wir schon anhand unserer Glaubensüberzeugungen, die wir ja vertreten sollen, in vielen Punkten auch in der Gesellschaft dieser Welt nicht konform gehen, können und müssen wir also erwarten, dass wir von anderen Menschen dafür angegriffen werden. Und wir können uns also darauf vorbereiten. Das ist also nur ein Aspekt davon, aufgrund dessen wir offiziell, aufgrund unserer Berufung, Beleidigungen und Angriffe erwarten können. Aber es gibt natürlich auch eine Vielzahl von Situationen, in denen wir beleidigt werden können, gekränkt werden können, verbal angegriffen werden können, aufgrund von Missverständnissen, von Interessenkonflikten, von gegensätzlichen Meinungen zu allen Fragen des Alltags. Alles, was eben zu Streit unter Menschen führen kann. Ja, natürlich auch unter Geschwistern. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns vor Augen führen, wie wir damit umgehen können. Denn eins ist sicher, wir können nicht immer verhindern, dass wir beleidigt werden. Aber wir haben immer die Wahl, wie wir darauf reagieren. Und in unseren Entscheidungen, wie wir darauf reagieren, sollten wir auch ein paar Grundsätze berücksichtigen, von uns vor Augen halten. Nämlich zum Ersten, dass wir ja Christen sind. Wir versuchen, nach jedem Wort Gottes zu leben und dadurch auch ein Licht in der Welt zu sein. Das ist also ein Grundsatz, dass wir uns entsprechend auch verhalten und reagieren sollten. Zweitens sind wir Jünger Christi. Ein Jünger ist ein Schüler, der dem nacheifert, was sein Lehrer ihm zeigt. Im Englischen heißt das Disciple, im Lateinischen Discipulus, was schon allein von der Wortbedeutung zeigt, dass es mit Disziplin zusammenhängt. Nämlich die Kontrolle zu erlangen über die eigenen Gefühle, Gedanken, Worte und Handlungen. Und drittens, gemäß Gottes Wort ist Gott selbst und Christus auch Liebe. Das ist also ein wichtiger Grundsatz, dass wir in Liebe auch reagieren müssen. So lesen wir diesen Grundsatz in 1. Johannes 4 und Vers 8. Wenn ihr das aufschlagen wollt, 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 8, wo es genau das sagt, nämlich 1. Johannes 4, Vers 8, wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Also ist ein wichtiger Grundsatz aller unserer Entscheidungen, wenn wir Gott kennen wollen, dass auch wir selbst in Nächstenliebe handeln, wenn es um unsere Mitmenschen geht. Der Umgang mit nicht so netten Menschen muss insbesondere davon geleitet sein, da wir auch wissen, dass wir mit unerwartet freundlichen Reaktionen nicht nur Streit vermeiden können, sondern auch eventuell den anderen zum Nachdenken bringen können, was sein eigenes Verhalten betrifft. Wir kennen ja diesen Grundsatz mit den feurigen Kohlen in Römer 12, Vers 20, wo wir das kurz lesen, Römer 12 und Vers 20, wo es ja heißt, Römer 12 und Vers 20, wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn, dürstet ihn, so trinke ihn. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Und Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Also wenn wir Anfeindungen, Beleidigungen als Böses empfinden, müssen wir uns überlegen, müssen wir uns klar machen, dass wir mit Gutem reagieren müssen. Als Christen, als Jünger Christi und entsprechend der Liebe Gottes. Also schauen wir uns zunächst einfach die biblischen Kriterien an für Nächstenliebe. Wir wissen, in 1. Korinther Kapitel 13 finden wir das Liebeskapitel. Und wir lesen jetzt die Verse 4 bis 7. Und für diese Predigt wäre es tatsächlich hilfreich, wenn die Punkte aufgeschrieben werden oder so zumindest durchnummeriert werden, um sie später zuordnen zu können. Ich möchte das nämlich später noch mit den einzelnen Aspekten zuordnen. Also es gibt insgesamt in 1. Korinther 13, nämlich 13 Aspekte, die diese Agape-Liebe, die Gottesliebe, definieren. Erstens, 1. Korinther 13 und Vers 4 lesen wir, die Liebe ist langmütig. 1. Korinther 13, Vers 4, der erste Punkt, die Liebe ist langmütig. Das heißt also, sie ist geduldig, ausdauernd im Ertragen. Das englische Long-Suffering heißt tatsächlich, lang im Leiden zu sein. In der Leidensfähigkeit lang anhalten zu können. Und deswegen auch die Frage von Petrus in Matthäus Kapitel 18, Vers 21, auf die wir später noch genauer zu sprechen kommen, wo wir lesen, Matthäus 18 und Vers 21, da trat Petrus herzu und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, welcher gegen mich sündigt? Bis 7-mal? Und Jesus' Antwort war, dass es grundsätzlich kein Limit dafür gibt. Also Liebe ist langmütig. Der zweite Punkt, Liebe ist gütig. Und gütig heißt so viel wie wohlwollend handelnd, also das Wohl der anderen berücksichtigend. In dem Sinne sind auch all diese Aspekte natürlich immer ein Fokus auf das Wohl des anderen. Liebe ist gütig, zweitens. Der dritte Punkt, Liebe beneidet nicht. Wiederum, wir vergleichen uns nicht mit anderen, wir wollen nicht haben, was andere haben. Wir hegen keinen Neid und keine Eifersucht als Liebende in Gottes Sinne. Die Liebe beneidet nicht. Der vierte Punkt, Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist also sozusagen kein Poser, will nicht mehr scheinen als sein, will sich nicht durch Eigenlob in den Vordergrund stellen. Wiederum der Fokus weg von uns selbst und eher auf den Vorteil von anderen bedacht zu sein. Liebe prahlt nicht und bläht sich nicht auf. Fünfter Punkt, Liebe ist nicht unanständig. Da heißt im Griechischen so viel wie unverschämt oder rücksichtslos. Wir sind als Liebende immer darauf bedacht, Rücksicht auf andere zu nehmen, auf deren Bedürfnisse und auf deren Situation. Sechster Punkt, Liebe sucht nicht das Ihre. Im Griechischen ist es eben hier der Aspekt, sie erhebt nicht eigene Interessen über alles andere. Und wir wissen auch aus Philipper 2, Vers 3, einer achtet den anderen höher als sich selbst. Also die Liebe sucht nicht das Ihre, sondern eher das Wohl des anderen. Siebter Punkt, die Liebe lässt sich nicht erbittern und dann von Gefühlen hinreißen. Interessant ist hier der Vergleich zur Apostelgeschichte Kapitel 17 und Vers 16, wo es genau diesen Wortlaut nämlich auch hat, wo Paulus zornig wurde, als er den Götzendienst in Athen sah. Es wird hier dasselbe Wort im Griechischen verwendet, nämlich zornig werden, sich erbittern. Es gibt also einen gerechten Zorn, den auch Gott ja haben kann. Wir sehen in Apostelgeschichte 17, Vers 22, dass Paulus ganz im Sinne dieser Disziplin als Jünger Jesu seinen Zorn in konstruktive Bahnen lenkte und das Wohlergehen der Menschen berücksichtigte. Lesen wir Apostelgeschichte 17, Vers 22. Nachdem er dies also erkannt hatte, dass diese Athener den heidnischen Götzendienst praktizierten, sagt es in Apostelgeschichte 17, Vers 22, da stellte sich Paulus mitten auf der Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe an allen, dass ihr sehr religiöse Leute seid. Und Vers 23, denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, in welchem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Was ihr nun verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Paulus war also nicht emotional verletzend in dem Moment, ließ sich nicht hinreißen von seinem Zorn und er war tatsächlich, wie es heißt, er zornig über diesen Götzendienst. Aber er steckte die Leute nicht in die Schublade, dass dieser Zorn etwas ist, wofür er sie richten musste. Er war nicht emotional verletzend, sondern besprach sich, wie es in Vers 17 heißt, mit den Geschwistern vor Ort, wie man diese Menschen trotzdem erreichen kann, damit sie zuhören. Lesen wir Vers 17, nachdem er das erkannt hatte, von diesem Götzendienst in Athen, er hatte nun in der Synagoge Unterredungen mit den Juden und den Gottesfürchtigen. Darüber ging es nicht darum, sich über diese Leute in Athen lustig zu machen oder sich zu beschweren, sondern er unterredete sich mit ihnen, wie er diesen Zorn, diesen Eifer, den er hatte für Gott, in die richtigen Bahnen lenken konnte, nämlich um diese Leute zu erreichen. Er wollte, dass sie verstehen und nicht, dass sie einen Streit mit ihm haben. Also, Liebe lässt sich nicht erbittern, im Sinne von erbittern und dann von diesen Gefühlen leiten. Der achte Punkt, Liebe rechnet das Böse nicht zu. Und das Griechische hier heißt so viel wie denk nicht gleich das Schlimmste über andere. Steckt andere nicht in eine Schublade. Einmal böse, immer böse. Und somit gibt sie Raum für Reue und Veränderungen. Sie führt also keine Liste über frühere Vergehen und damit aktuelles Verhalten zu bewerten, sondern es bleibt bei dem Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten. Also Liebe rechnet nicht das Böse zu. Der neunte Punkt in Vers 6, 1. Korinther 13, Vers 6, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Liebe hat also nichts mit falscher Toleranz zu tun, dass wir Sünde tolerieren sollen. Paulus beschreibt es im Kapitel 5, nämlich als er das Problem mit der Gemeinde in Korinth ansprach, dass sie sich offenbar rühmten, wie tolerant sie angesichts der sexuellen Sünden von Geschwistern sein konnten. Die Wahrheit des Wortes Gottes, dass gewisses Verhalten Sünde ist und überwunden werden muss und dass man mit Geschwistern auch dahingehend umgehen muss, wenn sie sündigen, Sünden ansprechen muss, das bleibt bestehen. Wie es auch in 1. Johannes 5, Vers 16 zeigt und wie wir auch später noch sehen werden. Der zehnte Punkt, 1. Korinther 13, Vers 7, sie erträgt, oder griechisch eher bedeckt alles. Und wie gesagt, das ist auch kein Widerspruch zur vorigen Aussage. Es geht nicht darum, Sünde zu tolerieren und damit gut zu heißen, indem man sagt, ist nicht so schlimm, bedeckt das mal, sondern darum, die Auswirkung auf einen selbst nicht zuzulassen. In Sprüche 10, Vers 12 wird dies nämlich näher beschrieben. Wenn wir das lesen, Sprüche 10 und Vers 12, wo es ja heißt, Hass erregt Hader, aber die Liebe deckt alle Übertretungen zu. Der Gegensatz ist also zur Bedeckung in Liebe der Hass. Das Zudecken von Übertretungen betrifft die eigene Reaktion. Es geht um Vergebung statt Groll und Hass, wenn wir selbst Opfer von Übertretungen anderer geworden sind. Der elfte Aspekt, Liebe glaubt alles. Und Glauben hat auch mit Vertrauen zu tun. Daher auch vertraut alles. Die Liebe vertraut auf alles, was Gott uns Glaubenden ja verheißt. Es gibt viele Verheißungen, die Gott uns gibt. Der zwölfte Punkt, sie hofft alles. Sie bewahrt sich also eine feste Zuversicht, in der wir die Erfüllung von Gottes Absichten für uns erwarten. Wir rechnen fest damit. Und der dreizehnte Punkt, sie duldet alles. Das griechische Wort ist hier hypomeno, so viel wie es bleibt unten. Das heißt im eigentlichen Sinne, anders als am Anfang des Verses, erträgt sie tatsächlich alles. Sie bleibt ruhig angesichts von Bedrängnissen, Prüfungen, Verfolgungen und eben auch Beleidigungen. Und das können wir natürlich nun direkt zum eigentlichen Thema, mit dem eigentlichen Thema verbinden. Wie sollen wir und wie können wir mit Gottes Geist und im Sinne der besprochenen Agape-Liebe auf Beleidigungen durch andere reagieren? Welche Möglichkeiten haben wir? Klar ist, es gibt einige menschliche Reaktionen, nach denen wir wahrscheinlich handeln würden, wenn wir nicht aktiv innehalten, bevor wir reagieren, bevor wir uns bewusst machen, worum es eigentlich geht. Eine Möglichkeit menschlicher Natur wäre zurückschlagen, in der Regel verbal, was natürlich zu einer Eskalation des Streits führt. Eine andere Möglichkeit wäre auf Rache sinnen, es dem irgendwann dem anderen heimzahlen, was zu natürlich weiteren Bosheiten führt. Eine andere beliebte Sache ist zu tratschen, die Situation allein aus unserer Sicht anderen weiterzuerzählen, damit wir uns als Opfer fühlen und den anderen als bösen Menschen darstellen können, was natürlich Beziehungen vergiftet. Nicht nur die Beziehung zu der Person, die gesprochen wird, sondern auch die Person, mit der man gerade tratscht. Weil wir können uns vorstellen, über wen denn gesprochen wird, wenn wir nicht da sind. Tratschen ist immer in mehreren Schichten. Und eine vierte Möglichkeit wäre Verbitterung, einen Groll gegen den anderen zu hegen, jeden weiteren Kontakt zu vermeiden und nicht mehr mit ihm oder mit ihr zu reden und die verletzten Gefühle zu hegen und weitere Verletzungen zu erwarten, was natürlich zu Spaltungen führt. Wenn wir nicht miteinander reden können, gibt es auch keine Gemeinschaft. Aber wie eigentlich angedeutet, müssen wir uns bewusst machen, worum es wirklich geht. Nämlich darum, dass wir gerade geprüft werden in dem, was uns wichtig ist und wie ernst wir die Nachfolge Christi nehmen, weil das heißt, was in Lukas 9, Vers 23 angesprochen wird, was ein ganz wichtiger Aspekt ist in diesem Zusammenhang, Lukas Kapitel 9, Vers 23, wo es heißt, Lukas 9, Vers 23, er sprach aber zu allen, will jemand mir nachkommen, so verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Worum es also geht, insbesondere wenn es um Beleidigung unter Geschwistern geht, ist, dass der Satan die Beziehungen zerstören und den Frieden in der Gemeinde stören will. Und Beleidigungen sind immer etwas Persönliches ein empfundener Angriff auf das eigene Ich. Deshalb ist Lukas 9, Vers 23 so wichtig, dass wir uns selbst verleugnen, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen. Lesen wir auch Jakobus 4 und Verse 7 bis 8 dazu. Jakobus 4 und Vers 7 bis 8. Jakobus 4 und Vers 7. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und macht eure Herzen keusch oder rein, die ihr geteilten oder verunreinigten Herzen seid. Und dieses geteilten Herzens ist im Griechischen tatsächlich, dass wir zwei Mentalitäten in uns haben. Nämlich den Fokus aufs eigene Ego, die frühere Natur, neben der Selbstverleugnung in Lukas 9, Vers 23 und der Nachfolge Christi. Was Paulus auch eindrücklich in Römer 7 schildert, wo er selbst das besprochen hat. In Vers 1 beschreibt er nämlich diese beiden Mentalitäten, über die Paulus auch in Römer 7, Vers 18 bis 23 schreibt. Jakobus 4 und Vers 1. Woher kommen die Kriege? Woher kommen die Streitigkeiten unter euch, unter Geschwistern? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ja, wir haben alle noch ein bisschen menschliche Natur in uns, die immer wieder versucht hochzukommen und die wir dann auch im Widerstand gegen den Teufel kontrollieren müssen. Und in diesem Sinne ermahnt auch in Vers 11, verleumdet einander nicht, Brüder. Wer einen Bruder verleumdet oder seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Und es ist nicht unsere Aufgabe, Geschwister zu richten. Es geht uns also darum, dass wir den Anlass des Streits hinterfragen müssen, unsere Gedanken in den Gehorsam gegenüber Christus gefangen nehmen müssen, was in 2. Korinther 10, Vers 5 steht, und dann zu der Schlussfolgerung kommen müssen, dass die Beziehung zu den Geschwistern und der Friede in der Gemeinde wichtiger sind als verletzte Gefühle. In diesem Sinne geht es also bei unserer christlichen Reaktion auf Beleidigung darum, die Beziehung wiederherzustellen, den Shalom, Frieden, der eine äußere und innere Ganzheit beschreibt, wiederherzustellen. Also den Schaden im Sinne einer Versöhnung wieder gut zu machen. Und insofern heißt das also bewusst auch nicht, dass wir uns zu Fußabtretern machen lassen müssen, dass wir alle Beleidigungen herunterschlucken müssen, um die Ruhe in der Gemeinde zu bewahren. Es heißt nur, dass unsere Reaktion so bewusst, so zielgerichtet sein muss, dass die Beleidigung danach vollständig ausgeräumt ist und dass Satan keinen Raum bekommt, mit unseren Gefühlen weiter zu spielen. Erinnern wir uns, dass Paulus versucht hat, die Menschen in Athen zu erreichen. Er wollte nicht, dass es eine Spaltung gibt, sondern er wollte die Menschen zur inneren Umkehr bewegen. Also wollen wir uns heute ein paar Wege ansehen, wie wir mit Beleidigungen umgehen, um diese vollständig auszuräumen. Und wir werden feststellen, dass die Handlungsanweisung, die wir in Matthäus 18 kennen und besprechen werden, dann noch gar nicht mal der erste, sondern eher der letzte Schritt in diesem Prozess sind. In Matthäus 18, Vers 15 bis 17 gibt es ja Beschreibungen, wie mit Sünde unter Geschwistern umzugehen ist. Aber wir werden sehen, dass dies der letzte Schritt ist. Der erste Schritt nämlich, der einfachste Weg wäre, erstens, wie wir mit Beleidigung umgehen können, dass wir uns einfach entscheiden, nicht beleidigt zu sein. Entscheiden wir uns bewusst dafür, einfach nicht beleidigt zu sein. Es wäre wohl der einfachste Weg, ist aber vielleicht natürlich auch der schwierigste. Dabei geht es darum, Anfeindungen, herabwürdigende Kommentare oder sonstige Beleidigungen nicht an sich ranzulassen. Wenn wir wirklich und vollständig im Glauben leben würden, haben wir ja auch den Schild des Glaubens aus der Waffenrüstung, die Gott uns für den alltäglichen geistlichen Kampf gibt, in Epheser 6, Vers 16. Und dieser Schild ist etwas Externes, ist etwas von außerhalb von uns, etwas, das Angriffe gar nicht erst an uns heranlässt. Wir kennen ja auch die Bibelstelle in Galater 2, Vers 19 und 20, die auch sehr oft schon zitiert wurde, Galater 2, Vers 19 und 20, wo es heißt, ich bin mit Christus gekreuzigt, wie gesagt, wir nehmen unser Kreuz auf uns, und Vers 20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn wir das wirklich uns vorleben, vor Augen halten, dann wären wir tatsächlich nicht mehr am Leben, sondern Christus lebt in uns. Und es heißt weiter, was ich jetzt im Fleisch noch lebe, wir existieren ja noch, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Eigentlich, im wirklichen Sinne der christlichen Bekehrung, sind wir uns selbst gestorben. Und was wir nun noch an physischem Leben weiterführen, ist im besten Falle Christus, der in uns lebt und durch uns wirkt. Insofern bräuchten wir Angriffe und Beleidigungen eigentlich gar nicht persönlich zu nehmen. Denn dann wird oftmals eigentlich Christus in uns beleidigt. Und er kümmert sich zu seiner Zeit und auf seine Weise darum. Wir lesen auch in Psalm 119, Vers 165. Wenn ihr es aufschreiben wollt, Psalm 119 und Vers 165. Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben, und nichts bringt sie zu Fall. Je mehr wir uns auf die Umsetzung von Gottes Lebensweise fokussieren, also Christus in uns leben und wirken lassen, desto mehr haben wir inneren Frieden und desto weniger können andere Menschen mit ihren Anfeindungen zu unserem geistigen Stolperstein werden. Also im Sinne der Aspekte der Nächstenliebe, die wir in 1. Korinther 13 besprochen haben, geht es bei dieser Strategie um die Punkte 11 und 12. Nämlich Liebe glaubt alles, Liebe hofft alles. Im Glauben können wir anderen Menschen so sehen, wie Gott sie sieht. Und im Zweifelfall tatsächlich für den Angeklagten sein. Denn wir kennen nicht immer alle Umstände. Das heißt, wir können eher mal vermuten, dass die von uns empfundene Beleidigung von der anderen Person gar nicht so gemeint war. Dass es eher ein Kommunikationsproblem sein könnte. Wir etwas anders verstanden haben, als der andere eigentlich sagen wollte. Alles zu glauben, beinhaltet dann auch, vollständig im Glauben zu leben und auch zu hoffen, also zu erwarten, dass Gott alle Dinge zu seiner Zeit und auf seine Weise regelt. Nun gibt es aber natürlich auch Situationen, in denen das einfach nicht funktioniert, dass wir nicht Herr oder Frau Teflon sein können, sodass alles einfach an uns abperlt. Und ihr werdet im Laufe der Predigt weiter sehen, dass die Hitze in diesen Beleidigungen immer mehr zunimmt. Wir schüren das Feuer immer mehr an und wir sehen, wie wir auf diese Beleidigung reagieren können. Einfachster Weg wäre es einfach, nicht an uns heranzulassen. Aber wir sind halt unvollkommene Menschen. Sei es, dass wir gerade mehr auf uns selbst fokussiert sind, uns gerade alles zu viel wird oder dass uns einfach eine Situation zu nahe geht. Was können wir also als nächstes versuchen? Was wir hier besprechen an Maßnahmen, sind auch einfach ein paar Werkzeuge, die wir in unseren geistlichen Werkzeugkasten legen können, wenn wir Beleidigungen erleben. In einer Situation klappt vielleicht das eine, in anderen Situationen etwas anderes. Aber je mehr Optionen wir uns vorhalten, Beleidigungen konstruktiv, also im Sinne der Versöhnung und des inneren Friedens zu verarbeiten, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir die zwischenmenschlichen Beziehungen auch erhalten können. Und das wollen wir in der Gemeinde, wir wollen ja, dass wir den Frieden in der Gemeinde erhalten können. Also ein zweites Werkzeug, nachdem wir sagen, wir können uns gerade nicht tatsächlich dafür entscheiden, nicht beleidigt zu sein. Das zweite Werkzeug wäre, die Beleidigung bewusst zu übersehen. Es ist sehr ähnlich, aber es ist bei diesem Schritt, dass wir denn persönlich von diesem Angriff betroffen sind, dass wir fühlen, es geht uns nahe. Dass wir aus welchem Grund auch immer nicht ignorieren können, was uns gerade gesagt oder angetan wurde. Also etwas stärkere Beleidigung. Hier muss natürlich auch umso mehr der Gedanke des Handels in Nächstenliebe greifen. Sobald wir merken, es geht uns nahe, müssen wir innehalten und überlegen, wie wir darauf reagieren. Dass wir uns bewusst machen, dass es nun darum geht und vielleicht auch wir gerade darin geprüft werden, wie wir jetzt reagieren. Und die Agape-Liebe ist nun mal der Maßstab für alles zwischenmenschliche Handeln eines wahren Christen. Das ist der Maßstab. Wir haben in Sprüche 10, Vers 12 bereits gelesen, Hass erregt Hader, aber die Liebe deckt alle Übertretungen zu. Das entspricht also Punkt 10 unserer Definition von Agape-Liebe. Und das Bild, das im Hebräischen damit wiedergegeben wird, ist eine Lücke oder ein Loch zu schließen, das durch Liebe aufgefüllt wird. Es überbrückt einen Weg. Wenn ein Weg irgendwo ein Loch hat, dass die Liebe diese Lücke auffüllt und ein gemeinsamer Weg weitergegangen werden kann. Eine Beleidigung unterbricht eine friedliche Beziehung, einen gemeinsamen Weg. Und Nächstenliebe ist dann das Füllmaterial, das es ermöglicht, doch wieder diesen gemeinsamen Weg weiterzugehen. Wie gesagt, es geht nicht darum, Sünde zu tolerieren. Es geht nur darum, sich dadurch in der persönlichen Reaktion nicht zum Hass verleiten zu lassen. Der Umgang mit einer eventuell zugrunde liegenden Sünde ist damit nicht aufgehoben, aber kann dann mit weniger persönlichen Emotionen erfolgen. Wir sehen von Paulus, wie er gesagt hat, er hat diese heidnische Anbetung gesehen und er ist nicht sofort auf den Areopag gegangen und hat angefangen zu schreien, sondern er hat sich mit den Geschwistern besprochen, wie man diese Sache konstruktiv umändern könnte. Und wir können uns dann auch besser auf das Wohlergehen durch Überwindung dieser Sünde des anderen und auf den gemeinsamen Weg, das gemeinsame Ziel konzentrieren, was das Ganze also insgesamt auch konstruktiver werden lässt. Wenn wir uns etwas distanzieren, unsere Emotionen zurücknehmen und schauen, wie wir den anderen zu einer Änderung bringen können. Mir gefällt es auch, wie in 1. Petrus 4 und Vers 7 bis 8 in der Schlachterbibel dargestellt wird. Wenn wir das lesen, 1. Petrus 4 und Vers 7 bis 8, wo es ja heißt, 1. Petrus 4 und Vers 7, es ist aber nahegekommen, das Ende aller Dinge, so seid nun verständig und nüchtern zum Gebet, Vor allem aber habt gegeneinander nachhaltige Liebe, denn die Liebe deckt eine Menge von Sünden. Eine nachhaltige Liebe hat einen gewissen Weitblick. Es geht nicht nur darum, die momentane und unerfreuliche Situation mit dem Nächsten, sondern es geht um die gesamte Beziehung, die ja auch viele positive Momente in der Vergangenheit gehabt hat. Deswegen haben wir eine Beziehung. Paulus ermahnt deshalb ja auch in Philipper 4, Vers 8, dass wir uns auf diese positiven Dinge konzentrieren sollen. Und wenn wir uns bewusst machen, dass am Ende aller Dinge, dass das Ende aller Dinge nahegekommen ist, kann das auch zusätzlich helfen, die momentane Situation ins richtige Licht zu rücken. Gleichzeitig betrifft die Strategie auch die Punkte 1, 7 und 13 in der Definition von Liebe. In 1. Korinther 13, nämlich dass Nächstenliebe langmütig ist, dass es sich nicht zur Verbitterung hinreißen lässt, sich nicht von den Gefühlen leiten lässt im Handeln und grundsätzlich auch negative Situationen ertragen werden können. Langmütig zu sein bedeutet, dass unser Gemüt eine lange Leitung hat, dass wir uns also nicht zu emotionalen Kurzschlussreaktionen hinreißen lassen, sondern erstmal überlegen, wie wir reagieren sollten, bevor wir reagieren. Verbitterung würde bedeuten, die Situation und den anderen aufzugeben. Der andere war schon böse zu mir, ich bin das arme Opfer und unsere Beziehung ist für immer zerrüttet. Das wäre also eine menschliche Reaktion, von der wir anfangs gesagt haben, als Christen sollten wir solche Reaktionen vermeiden. Klar ist auch, dass sich eine durch eine Beleidigung belastete Situation nicht immer sofort bereinigen lässt. Manchmal braucht es Zeit, manchmal viel Zeit, manchmal sogar lebenslänglich, bis eine Klärung erreicht werden kann. Daher heißt es auch, dass Liebe alles erträgt. Kann ich diese Beleidigung ertragen, kann ich es erstmal ablegen und vergessen und es Gott überlassen, zu seiner Zeit eine Klärung herbeizuführen? Und um uns in diesem Schritt zu helfen, ist es auch gut, wenn wir uns bewusst machen, wie Jesus reagierte, als er von den Menschen bespuckt und verhöhnt wurde. Das lesen wir in Matthäus 26 und Verse 67 bis 68, wo Jesus ja schon verhaftet wurde und er wurde von den Menschen bis aufs Übelste beleidigt. Matthäus 26, Vers 67, da spielen sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Andere gaben ihm Backenstreiche, also Ohrfeigen. Und sprachen, Christus, weissage uns, wer ist, der dich geschlagen hat. Und Kapitel 27, Vers 28, ein weiterer Fall davon, Matthäus 27, Vers 28, und sie zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel um und flochten eine Krone von Dornen und setzten sie auf sein Haupt, gaben ihm ein Rohr in die rechte Hand und beugten vor ihm die Knie und spotteten ihn und sprachen, sei gegrüßt, König der Juden. Dann spien sie ihn an und nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und legten ihm seine Kleider an. Dann führten sie ihn hin, um ihn zu kreuzigen. In beiden Fällen berichtet die Bibel von keinerlei Reaktion Jesu. Null. Keine Gegenbeleidigung, kein Zurückspucken, kein ihr werdet schon sehen, was ich mit euch mache, wenn ich euch nach der Auferstehung wiedersehe. Jesus ertrug die Beleidigung in Liebe, ohne Gefühle des Hasses, sodass er später sogar beten konnte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie bei so vielen Sünden und Vergehen, die auch wir ja immer wieder tun, es ist durchaus oft so, dass diese bewusst erfolgen. Wir wissen, was wir tun. Wir sind nicht geistig abwesend dabei. Uns ist die Tragweite nur nicht bewusst. Wir schauen auf den Moment, unsere eigenen physischen und emotionalen Bedürfnisse, ohne das Gesamtbild zu betrachten. Also manchmal wissen die Leute tatsächlich, was sie tun, und wir müssen trotzdem vergeben. Und wenn diese manchen Beleidigungen tatsächlich aus Unachtsamkeit geschehen, ist doch dann tatsächlich eher die Regel, dass die anderen diese bewusst tun, eine bewusste schnippische Bemerkung machen. Sie wollen einen treffen, emotional, wo man verletzlich ist. Vielleicht auch nur, um zu zeigen, dass man selbst verletzt wurde. In jedem Fall aber ist es hilfreich, wenn man eine Beleidigung, die man bemerkt, die einen betrifft, die einem nahe geht, im Sinne des Weitblicks, den Jesus hatte, einfach bewusst übersieht. Also darüber hinweg sieht, im Sinne des Weitblicks. Das wäre eine andere Möglichkeit. Wenn man aber eine Beleidigung dann nicht einfach ignorieren kann, sie auch nicht bewusst übergehen kann, übersehen kann, eine weitere Möglichkeit wäre der nächste Schritt, Schritt 3, einfach vergeben. Einfach vergeben. Und diese Reaktion zeigte Jesus in Lukas 23, Vers 34, was wir gerade gelesen haben. Jesus wurde nicht nur beleidigt, sondern sogar gefoltert und zu Tode gequält. Er konnte das nicht einfach ignorieren und der Schmerz war einfach zu groß, um ihn auch bewusst zu übersehen. Aber dennoch konnte Jesus diese bösen Taten der Menschen vergeben und auch Gott bitten, diese zu vergeben. Beleidigungen und Angriffe von anderen Menschen können voller Absicht sein und in dem Moment tatsächlich so gemeint sein. Insofern können sie uns ein Stolperstein werden, wenn wir uns davon zu Rache fühlen, zum Zurückschlagen werden verbal oder zur Verbitterung und Rückzug verleiten lassen. Wir haben immer noch die Wahl, wie wir darauf reagieren. Wir haben die Vorgabe, dass wir auch speziell in der Gemeinde den Gemeindenfrieden, die Versöhnung, die Beziehung wiederherstellen sollen. Hier greift also Punkt 8 der Definition von 1. Korinther. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Wie gesagt, das bedeutet, dass wir nicht gleich das Schlimmste über den anderen denken, dass wir ihn nicht in eine Schublade stecken, einmal böse, immer böse. Echte Vergebung bedeutet, dass wir auch vergessen, wie Gott es tut. Wir lesen Jesaja 43, Vers 25, Jesaja Kapitel 43, Jesaja 43, Vers 25, wo Gott sagt, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen, nicht weil diese Person jetzt um Vergebung gebeten hat, sondern um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nimmermehr. Entsprechend auch in Hebräer 10, Vers 15 bis 17 heißt es. Hebräer 10 und Vers 15 bis 17, das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem gesagt worden ist, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihr Herz geben und sie in ihren Sinn schreiben, Vers 17, und ihre Sünden und ihre Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Gott führt kein Sündenregister, keine Liste über unsere früheren Vergehen, um damit aktuelles Verhalten zu bewerten oder um abzuzählen, wie oft er uns noch vergeben muss. Wir kennen die Bibelstelle, wo Petrus fragte, wie oft man seinen Nächsten vergeben muss. Und Jesus antwortete 70 mal 7 Mal. Das ist in Matthäus 18, Vers 22. Aber wenn das eine Obergrenze wäre, hätten wir diese sicherlich alle schon überschritten. Ebenso ist es also nicht sinnvoll, wenn wir gedanklich oder gar tatsächlich Buch führen würden, wie oft jemand uns bereits etwas Böses angetan hat und wir ihm vergeben haben, um irgendwann zu sagen, ja, das war das 491. Mal, jetzt kann ich dir nicht mehr vergeben. Und um dieses Buch zu führen, zu vermeiden, müssen wir bei der Vergebung von Sünden diese auch immer vergessen. Sie nicht immer wieder hervorkramen und aufkochen, wenn der andere uns irgendwie doch wieder beleidigt hat. Nur durch Vergeben und Vergessen gibt es Raum für Reue und Veränderung. Nämlich dafür, dass wir dem anderen zugestehen, dass er doch versucht zu überwinden und vielleicht wieder einmal gescheitert ist. Ich glaube, niemand in diesem Raum könnte sagen, wir versuchen nicht zu überwinden und wir wissen, wie oft wir trotzdem scheitern. Und wir müssen auch anderen Menschen zugestehen, dass sie versuchen zu überwinden und vielleicht bei der nächsten Beleidigung einfach gescheitert sind, aber trotzdem bemüht sind zu überwinden. Wie wir vielleicht alle Aspekte kennen, auch in denen wir ja jahrelang bemüht sind, irgendwelche Sachen zu überwinden und dann noch wieder fallen. Im Zweifelsfall für den Angeklagten gesteht tatsächlich bei echter Vergebung zu, dass unser Bruder und unsere Schwester trotzdem dabei ist, zu überwinden. Er ist also trotzdem unser Bruder und unsere Schwester. Wenn Gott das so sieht und wir uns für alle Ewigkeit als Geistwesen seiner Familie wiederfinden, dann ist da ja absolut kein Raum mehr für Gespräche wie, weißt du noch, was du mir damals angetan hast? Dieser Gedanke allein wäre absurd. Je nachdem, wie groß die Beleidigung war oder empfunden wurde, kann echte Vergebung, dieser dritte Schritt, aber uns auch an unsere Grenzen bringen. Die Grenzen vielleicht auch unserer christlichen Bekehrung. Deswegen habe ich vorher gesagt, dass wir durch solche Beleidigungen durchaus geprüft werden können, wie tief unsere Bekehrung geht. Wenn es immer um dieselbe Person, um dasselbe Verhalten ist, wodurch wir beleidigt uns fühlen, von dem Kopf gestoßen fühlen, dass wir uns zurückgesetzt, vielleicht herabgewürdigt oder angegriffen fühlen, kann es bereits schwer sein, 7 Mal zu vergeben. Geschweige denn 70 mal 7 Mal. Die Wissenschaft kennt den Begriff der prädikativen Kodierung, nämlich das Gehirn ist bestrebt, Eindrücke immer zu sortieren, einzuordnen und Prognosen über die Zukunft herzustellen. Was wir als Erwartungshaltung kennen oder manchmal auch als selbsterfüllende Prophezeiung. Das Gehirn konstruiert sich eine zu erwartende künftige Realität, um bereits im Vorfeld eine Reaktion darauf vorbereitet zu haben. Und wir kennen das tatsächlich als Kurzschlussreaktion, als emotionale Reaktion. Gerade das, was wir als bekehrte Christen eben hinterfragen müssen. Ein britischer Neurowissenschaftler, Andy Sess, hatte in einem Artikel in der Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft mit dem Titel Wahrnehmung unserer inneren Universen nämlich so treffend beschrieben. Dort sagt er, unser Geist schafft sich unserer Realität. Somit lebt jeder von uns in seiner eigenen Welt, die sich von derjenigen der Mitmenschen unterscheidet. so mit Beruf und zur Wahrnehmung mindestens so stark auf den einen zur Peripherie, also von innen nach außen gerichteten Informationsfluss, wie wir Dinge interpretieren, wie umgekehrt, was wir von anderen als Sensation aufnehmen. Es handelt sich also nicht um ein passives Aufnehmen einer äußeren objektiven Realität, sondern um einen aktiven Konstruktionsprozess. Wir konstruieren uns, was wir aus Situationen machen, die uns begegnen. Und insofern ist eine Reihe von drei gleichförmigen Ereignissen für unser Gehirn genügend Anhaltspunkt für die Erwartung, dass das vierte Ereignis genauso verlaufen wird. Überlegen wir uns, wenn wir einen Würfel haben und dreimal hintereinander kommt die 1 als Zahl gewürfelt, wir erwarten beim vierten Mal automatisch, dass nochmal die 1 kommt. Vielleicht ist der Würfel falsch eingestellt, aber wir erwarten, das vierte Ereignis wäre dann auch wieder eine 1. Aber Gott sagt uns, dass wir auch nach 490 gleichförmigen Ereignissen dem anderen noch Raum geben sollen für Veränderung. Das heißt, auch selbst nach 490 gleichen Reaktionen des anderen, gleichen Handlungen des anderen, sollen wir noch erwarten können, dass die 491. Variante anders läuft. Das zeigt also, wie menschlich schwierig es ist, anderen zu vergeben und zu vergessen. Und er erinnert uns an die Schriftstelle in Lukas 18, Vers 27, wo es heißt, er sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Es braucht Gottes Geist, es braucht eine bekehrte Einstellung, es braucht den Weitblick, andere so zu sehen, wie Gott sie sieht, damit wir diese Erwartung haben, die auch Gott von uns ja hat. Dass Gott trotzdem, trotz unserer Fehler, immer die Erwartung und die Hoffnung hat, dass wir überwinden, dass wir wachsen, dass wir ihm treu werden. Das bringt also den nächsten Schritt, den nächsten Werkzeug im Umgang mit Beleidigungen. Wenn wir also aufgrund dessen, wie wir im Moment Gott nahe sind oder eher nicht von alleine aufbringen können, dem anderen zu vergeben, können wir die Angelegenheit auch in Schritt 4 im Gebet vor Gott bringen. Der vierte Schritt also wäre, das Ganze, die Situation, die uns betrifft, die uns an uns naht, im Gebet vor Gott zu bringen. Auch diese Methode wandte Jesus in Lukas 23, Vers 34 an. Insofern ist das auch keine Schande, kein Eingeständnis eigener Unbekehrtheit oder geistiger Schwäche, denn Jesus selbst tat es und war in jeder Hinsicht ein Vorbild an Bekehrung und Glaubensstärke. Jesus hat sich an den Vater gewandt. Aber anders als Jesus können und müssen wir vielleicht auch darum beten, dass Gott uns mit einem inneren Frieden segnet, uns bei der Vergebung hilft, dass er die Situation in seinem Sinne klärt. Und in seinem Sinne ist dabei wichtig, nämlich nicht in unserem Sinne. Und so zu beten bedarf es einer gewissen Demut und Selbstprüfung, bei der wir uns auch eingestehen, dass wir möglicherweise nicht nur das Opfer einer Beleidigung geworden sind, sondern vielleicht auch selbst etwas an Provokation beigetragen haben. Das muss nicht der Fall sein, aber Gott kennt unser Herz und unsere Gedanken. Und wenn wir ehrlich zu Gott beten, könnten wir diese Situation auch eingestehen. Wir lesen in 1. Chronik, Kapitel 28, Vers 9, den Rat an König Salomo. 1. Chronik 28, Vers 9 heißt es nämlich: Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem Herzen und mit einer willigen Seele, denn der Herr erforscht alle Gedanken und versteht alles dichtende Gedanken. Wirst du ihn suchen, so wirst du ihn finden. Eine Angelegenheit, also aufrichtig im Gebet vor Gott zu bringen, bedeutet, dass wir auch Gott zugestehen, uns eventuelle Mittäterschaft aufzuzeigen und diese dann auch selbst zu bereinigen, zu ändern. Und wenn es wirklich keine Mitschuld gibt von unserer Seite, kann Gott uns auch im Glauben die Zuversicht geben, dass er sich tatsächlich darum kümmert, weil wir ja dann nach seinem Willen handeln. Dann ist die Verheißung in Römer 8 natürlich besonders tröstlich, wo wir lesen, Römer 8 und Vers 18, wo es ja heißt, dass ich halte dafür, dass die Leiden der jetzigen Zeit, dass wir uns vielleicht begegnen und Beleidigungen, nicht in Betracht kommen gegenüber der Herrlichkeit, die uns oft geoffenbart werden soll. Und Vers 26, das ist 28, ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unausgesprochenen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was des Geistes Sinn ist. Gott kennt unseren Geist, unseren Sinn, unser Ansinnen. Denn er vertritt die Heiligen so, wie es Gott angemessen ist. Gott sorgt für uns. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitwirkt, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und deswegen Vers 31, was sollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer mag wieder uns sein? Wenn wir im Gebet vor Gott kommen und sicherstellen, dass wir auf Gottes Seite sind, dann können wir wirklich sagen, wer kann uns noch Widerstand leisten? im Hinblick auf die Definition von Agape-Liebe in 1. Korinther 13 entspricht dieser Schritt, also das, die Sachen vor Gott zu bringen, den Punkten 4 und 12. Nämlich Liebe bläht sich nicht auf, sie lässt Raum für die Möglichkeit, selbst etwas zur Beleidigung beigetragen zu haben und somit auch zur friedlichen Klärung beitragen zu können, durch eigene Entschuldigung, durch eigene Verhaltensänderung. Und es heißt auch, Liebe hofft alles. Sie wartet geduldig und zuversichtlich auf Gottes Klärung, sofern wir unseren Teil getan haben und weitere Klärung trotzdem erfolgen muss. Diese Nächstenliebe erstreckt sich auch auf den vermeintlichen Feind, der es zumindest in unserem Empfinden gerade als etwas Böses angetan hat. Dazu gibt es auch zwei klare biblische Ermahnungen. Wir lesen diese in Matthäus 5, Vers 43 bis 46, wenn wir unseren Bruder, unsere Schwester gerade als Feind betrachten, wegen dieser Beleidigung. Matthäus 5, Vers 43, ihr habt gehört, was gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Und bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen. Auf dass ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und es geht weiter, Vers 46, wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht die Zöllner dasselbe. Wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr besonders? Tun nicht auch die Heiden ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und eine zweite Ermahnung dazu in Johannes 13, Vers 34 bis 35, ebenso ganz wichtig für die Gemeinde. Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Dass wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Wir haben gehört, Christi Liebe ging zur Selbstverleugnung, Selbstaufopferung, zum Wohle und im Sinne der Gemeinde, der Geschwister. Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Auch und gerade unter Geschwistern ist es von grundsätzlicher Notwendigkeit, in Nächstenliebe zu handeln, sie nicht als Feinde zu betrachten. Und wenn wir es emotional vorübergehend mal so sehen, müssen wir sie trotzdem lieben und eine Versöhnung mit ihnen erwirken. Das ist unser Auftrag, unsere Aufgabe. Ein weiterer Schritt, wenn die Angelegenheit vor Gott gebracht haben, das Ganze aber immer noch an uns nagt, also das Feuer noch weiter erhitzt wird, dann haben wir eine weitere Möglichkeit, nämlich Ratsuchen bei der Predigerschaft. Ratsuchen bei der Predigerschaft. In dem Moment nicht bei anderen Geschwistern, was in dieser Phase eventuell dazu dienen könnte, sich Verbündete zu suchen und einen Konflikt verschärfen könnte. Und das hat damit noch nichts zu tun, was wir in Matthäus 18, Vers 17 lesen, dass wir es vor die Gemeinde bringen sollen. Das kommt später. Hier geht es erst einmal darum, dass wir für uns selbst bei dem Prediger Hilfe suchen, dass wir wie bei einem ehrlichen Freund, mit dem wir unsere Sorgen besprechen, auch bereit sind, eine ehrliche Meinung über uns selbst zu hören. Der Prediger wird natürlich bemüht sein, nicht Seite zu beziehen, auch wenn er im Rahmen der Empathie natürlich Verständnis für die beschriebene Situation und für die Empfindungen äußert. Auf der anderen Seite haben die Prediger aber in der Regel auch schon einige Erfahrungen mit ähnlichen Situationen, können daraus und aus der Erkenntnis der beteiligten Personen vielleicht schon Ansatzpunkte und Denkanstöße geben, die einem selbst helfen, die Situation richtig einzuordnen, gegebenenfalls tatsächlich dann zu vergeben, zu vergessen und vielleicht auch etwas selbst zur Klärung beizutragen, wie eine Entschuldigung unsererseits. Sprüche 15, Vers 1 gibt uns dazu den Rat. Sprüche 15 und Vers 1, wo es ja heißt, eine sanfte Antwort dämpft den Grimm, ein verletzendes Wort aber reizt zum Zorn. Wenn wir wissen, dass wir selbst etwas tun können, um die Situation zu klären, die Situation zu entschärfen und mit dem Prediger das besprechen können und gemeinsam diesen Weg finden können, ist es immer besser als zurückzuschlagen, auch verbal zurückzuschlagen. Philipper 4 und Verse 2 bis 7 beschreibt einen solchen Konflikt tatsächlich auch in der Gemeinde. Lesen wir Philipper 4 und Verse 2 bis 7 von diesem Konflikt zwischen zwei Frauen in der Gemeinde von Philippi. Philipper 4, Vers 2. Euodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, eines Sinnes zu sein im Herrn. Da ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir als Streiter gedient haben am Evangelium, St. Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Euer Sanftmut lasse alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern allem lasst durch Gebet, und flehe mit Danksagen euer Anliegen vor Gott kund werden. Vers 7, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Paulus ermahnt also die beteiligten Personen, sich auf die gemeinsame Besinnung, die Zielrichtung als Christen zu besinnen. Und er bat wahrscheinlich Epaphroditus, der wohl Gemeindeleiter dort war, sich in den Konflikt einzuschalten, als Ältester, als Prediger, um den Frieden Gottes wiederherzustellen. Und wie dieser Friede wieder erreicht werden konnte, gab Paulus dann auch gleich in diesen Stichpunkten vor. Freude in dem Herrn, also der Fokus auf die einigenden Stichpunkte. Gemeinsame Berufung. Und dann eine sanftmütige, belehrbare und auf Frieden bedachte Einstellung. Berücksichtigung, dass es angesichts der nahen Wiederkunft Christi, wie es hieß, andere Prioritäten geben kann. Und schließlich, was wir im letzten Punkt besprochen haben, das Anliegen vor Gott bringen, und zwar mit Danksagung, mit Schwerpunkt auf die positiven Aspekte. Es ist bezeichnend, dass das Thema des Konflikts zwischen Euodia und Syntyche nicht beschrieben wird. Denn wenn man diesen wichtigen Prioritäten berücksichtigt, die Paulus hier anspricht, sind tatsächlich viele unserer Konflikte, die durch Missverständnisse, Meinungsverschiedenheiten oder persönliche Vorlieben entstehen, einfach nicht der Rede wert. Und genau dabei kann ein Prediger vielleicht helfen, das Ganze in den richtigen, nämlich einer größeren Perspektive zu sehen, die man vielleicht in der Hitze des Augenblicks verloren hat. Insofern können wir dann vielleicht zurückgehen zu den ersten Schritten, das Ganze zu ignorieren, einfach zu vergeben. Es geht bei dieser Strategie also in diesem Schritt, in der Bewältigung von Beleidigungen, um die Punkte 4 und 6 der Definition von Liebe, nämlich den Fokus von sich selbst wegzunehmen und damit Abstand zu gewinnen, um die Situation von einer möglichst höheren Warte zu betrachten. In diesem Zielzusammenhang kann natürlich auch der nächste Schritt weiterhelfen, der sechste Schritt, dass wir uns bewusst machen, dass wir auch andere beleidigt haben, bewusst oder unachtsam, und dass auch wir Vergebung und Versöhnung brauchen. Machen wir uns bewusst, dass auch wir andere beleidigt haben, bewusst oder ungewollt, und Vergebung und Versöhnung brauchen. Niemand ist vollkommen, und ich glaube, es kann keiner von sich behaupten, noch nie jemand anderen beleidigt, vor den Kopf gestoßen oder irgendwie ausgegrenzt zu haben und auch nie in die Lage zu kommen, das zu tun. Manchmal tun wir es in der Hitze des Streits durchaus absichtlich und bewusst, manchmal aber auch einfach aus Unachtsamkeit, sogar unwissend. Es gibt auch Sünder der Unterlassen, wie wir in Jakobus 4, Vers 17 lesen, wo es heißt, Jakobus 4, Vers 17, wer nun weiß, Gutes zu tun und es nicht tut, dem ist es Sünde. Und in 3. Mose 4, Vers 13 wird auch von Opfergaben gesprochen für Sünden, die vor der Gemeinde verborgen sind. Auch verborgene, unwissende Sünden haben Konsequenzen und auch damals gab es schon Opfergaben dafür. Ob wir es also erfahren oder nicht, können wir gar nicht ausschließen, jemals eine andere Person beleidigt zu haben. Und der Schaden ist ja immer trotzdem da. Beschrieben durch das in 3. Mose dafür vorgesehene Opfer. So oder so brauchen wir es also alle, selbst ebenfalls, dass andere Menschen unsere Beleidigungen, die bewussten oder die unachtsamen, vollständig vergeben und vergessen. Andernfalls wäre jede Gemeinschaft früher oder später zerrüttet. Und dass wir noch immer in Gemeinschaft mit anderen sind, zeigt nämlich tatsächlich auch nur, dass andere irgendwo entlang des Weges unsere Beleidigungen überwunden haben, durch einen dieser Punkte. Sie haben es ignoriert, vergeben, sie haben die anderen Sachen wichtig genommen, haben es vor Gott gebracht, egal was sie getan haben, aber sie haben die Beziehung über die Situation gestellt. Und in Ehebeziehungen ist das natürlich besonders deutlich erkennbar, dass wenn man ständig beieinander lebt, dass es zwangsläufig und am meisten in der Situation zu Beleidigungen kommen kann. Wie gesagt, oft völlig unabsichtlich. Und wie man in der Ehe manchmal über Konflikt und klassisch zerdrückte Zahnpastatube und nicht heruntergelassene Klobrillen hinwegsehen muss, weil man den Partner ja insgesamt doch liebt und die Beziehung wichtiger ist als der Punkt, über den man sich aufregen könnte, so ist es natürlich auch in der Gemeinde der Fall. Im Sinne der Liebesdefinition betrifft das dieselben Punkte 4 und 6, dass wir uns bewusst machen, dass inwieweit wir die Gefühle anderer verletzt haben könnten und auch aktiv daran arbeiten müssen, diese Konflikte zu lösen. Bestenfalls durch Entschuldigung, dass wir der anderen Person die Hand reichen. Und am Ende der Reihe steht dann noch die Strategie Nummer 7, um Beleidigungen auszuräumen, nämlich der siebte Punkt, dem Bruder oder der Schwester reden, gemäß Matthäus 18, Verse 15 bis 17. Mit dem Bruder oder der Schwester reden, gemäß Matthäus 18, Vers 15 bis 17. Und dieser Schritt betrifft dann Punkt 9 der Definition von Liebe, dass man sich nicht freut über Ungerechtigkeit, sondern über die Wahrheit. Wie gesagt, Nächstenliebe bedeutet nicht, dass wir alles schlucken müssen, was andere uns antun. Und gerade weil viele Beleidigungen aus Unachtsamkeit oder gar unwissentlich geschehen, ist es auch hilfreich für die weitere Beziehung, diese Dinge anzusprechen und beim Namen zu nennen. Aber ich habe diesen Punkt bewusst ans Ende gestellt, denn vorher sollten wir uns immer dahingegen geprüft haben. Erstens, ob es uns wirklich so nahe geht oder ob wir vielleicht darüber hinwegsehen können. Zweitens, ob wir es einfach ignorieren können und trotzdem friedlich weiterhin miteinander umgehen können, ohne immer daran denken zu müssen. Oder drittens, ob wir es einfach vergeben und vergessen können. Oder viertens, ob wir im Gebet und mit Gottes Hilfe die Sache überwinden und vergessen können. Oder fünftens, ob wir ehrlichen Rat gesucht haben, um die Sache in der richtigen Perspektive zu sehen. Oder sechstens, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir nicht besser sind als derjenige, der uns gerade beleidigt hat, dass wir vielleicht sogar eine Mitschuld tragen an der Situation und dass wir gemeinsam einen Weg der gegenseitigen und gemeinsamen Vergebung, Versöhnung suchen müssen, um den Gemeindefrieden und den Frieden in der Beziehung wiederherzustellen. Dann, wenn also all diese Schritte unternommen wurden, dann sind wir bereit, das Thema in der richtigen Perspektive und mit der richtigen Einstellung unserem Bruder vorzutragen. Ganz im Sinne dessen, dass Nächstenliebe sich nicht an der Ungerechtigkeit freut, sie in der Gemeinde und in der Beziehung auch nicht toleriert werden muss und auch nicht toleriert werden sollte. Die Wahrheit, auch über die eigenen Empfindungen, kann und sollte geäußert werden. Und kann ist es auch, wenn man die vorigen Schritte betrachtet hat. Wir sehen aus diesen Schritten, die wir vorher betrachten müssen, dass das nicht innerhalb von 1-2 Stunden geschehen kann. Wir können nicht alle Aspekte innerhalb von 1-2 Stunden sagen, ich habe alles probiert und jetzt kann ich aber loslegen. Es geht wirklich darum, sich zurückzunehmen, innezuhalten, nachzudenken, wie wir den anderen wieder für uns gewinnen können. Nämlich davon lesen wir Matthäus 18, Vers 15. Matthäus Kapitel 18, Vers 15. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so gehe hin und weise ihn zurecht unter 4 Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Darum geht es. Hört aber nicht, so nimm noch 1 oder 2 mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von 2 oder 3 Zeugen beruht. Hört aber diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört aber auch die Gemeinde nicht, so gelte er dir wie ein Heide und Zöllner. Und auch hier ist die Reihenfolge ganz wichtig. Es fängt weder damit an, dass wir den anderen davon erzählen, um uns besser zu fühlen und den anderen schlecht dazustehen zu lassen, noch fängt es damit an, dass man dem Prediger davon erzählt, in der Hoffnung, dass dieser dann den Bruder zurechtweist. Wir haben eine Eigenverantwortung auch in dieser Hinsicht, wenn wir uns von Geschwistern beleidigt fühlen und es tatsächlich eine Sünde war. Und darum geht es in Vers 15. Wenn dein Bruder an dir gesündigt hat, das haben wir in den vorigen Schritten ja geprüft. War es etwas, was aus Missverständnis geschehen ist? War es etwas, was der andere bewusst gemacht hat, unbewusst gemacht hat? War es eine Sünde oder war es nur etwas, was wir so empfinden als Beleidigung? Wenn wir es geprüft haben und es war tatsächlich Sünde, dann greift Matthäus 18, Vers 15. Und dann ist auch wiederum das Ziel, den Bruder oder die Schwester wieder zu gewinnen, wie es ja heißt. Es geht um Versöhnung, Wiederherstellung des Friedens in der Beziehung und in der Gemeinde. Idealerweise ist der Bruder oder die Schwester dann ebenso daran interessiert, den Frieden in der Beziehung über die Situation zu stellen, in der die Beleidigung geschehen ist. Und dann kann die Situation unter 4 Augen, wie es hier heißt, bereinigt werden, ohne dass es für andere Geschwister einen Grund gibt, ihrerseits die beteiligten Personen in Schubladen zu stecken. Nur wenn das auch nicht funktioniert, folgt die nächste Stufe, 1 oder 2 Zeugen hinzuzuziehen. Nach hier muss die Versöhnung und die Klärung des Unrechts im Vordergrund stehen. Es kann nicht darum gehen, die eigenen Freunde hinzuzuziehen, um dann den Betreffenden gemeinsam quasi ins Kreuzfeuer zu nehmen und zu beschuldigen. Die Personen, die man hinzuzieht, sollten möglichst Vertrauenspersonen für beide Parteien sein. Oder sie sollten sonst wie respektiert werden, sei es wegen ihrer Unparteilichkeit oder wegen ihrer Weisheit. Deswegen eignen sich ältere Personen sehr gut dafür, weil sie viel wahrscheinlicher bereits ähnliche Situationen erlebt und vielleicht auch gelöst haben. Und in diesen Konstellationen müssen dann aber auch beide Seiten die Gelegenheit haben, ihren Standpunkt darzulegen. Was wiederum hilft zu klären, ob wirklich eine Sünde involviert war. Und wenn ja, ob die andere Person bereit ist, zu bereuen, sich zu ändern. Wiederum auch von ihrer Seite aus mit dem Ziel, den Gemeindefrieden wiederherzustellen. Und nur dann, am letzten Schritt, dann, wenn die Person auch unter Zeugen nicht bereit ist, die Sünde abzulegen, die halt klar als Sünde hervorgetreten ist, nicht bereit ist zuzugeben und zu bereuen, kann und muss ja dann auch der Prediger als Vertreter der Gemeinde hinzugezogen werden, damit nicht eine Situation wie in Korinther entsteht, dass Sünde toleriert wird. Denn dieser Prediger muss dann mit der betroffenen Person klären, ob, wann und unter welchen Umständen der weitere Verbleib in der Gemeinde möglich ist. Wie gesagt, wenn Sünde involviert ist, kann dieser nicht bleiben. Dann geht es darum, wirklich, kann die Person es erkennen, bereuen oder braucht sie eine Auszeit. Paulus gab dafür ein gutes Beispiel im 2. Korintherbrief, nämlich, wo offensichtlich diese Klärung erfolgte und die betreffende Person nach einem Ausschluss aus der Gemeinde für eine Zeit lang bereute und dann wieder aufgenommen werden sollte. Das lesen wir in 2. Korinther 2 und Verse 6 bis 8. 2. Korinther 2 und Verse 6 bis 8. 2. Korinther 2 und Vers 6. Für den Betreffenden sei die Bestrafung genug, die ihm von der Mehrheit widerfahren ist, nämlich diese die Ausgrenzung, sodass er nun im Gegenteil besser tut, ihm Vergebung und Trost zu spenden, damit ein solcher nicht in übermäßiger Traurigkeit versinke. Darum ermahne ich euch, Liebe gegen ihn walten zu lassen. Für alle Beteiligten muss also die Versöhnung und die Wiederherstellung der Gemeinschaft im Vordergrund stehen. Und hier schließt sich der Kreis, hier richtet es sich an die ganze Gemeinde, dass sie alle in dieser Agape-Liebe leben und handeln müssen. Wir haben also gesehen, dass es zu erwarten ist, dass wir früher oder später von anderen beleidigt oder angegriffen werden. Die Bibel beschreibt im Rahmen der Agape-Liebe wichtige Grundsätze und Schritte, die wir unternehmen können und sollten, damit diese Angriffe nicht zu unserem Stolperstein in geistlicher Hinsicht werden, damit wir nicht dem Satan Raum geben. Wir lesen weiter in 2. Korinther 2, Vers 10 und 11, nämlich: Wenn ihr aber etwas vergebt, dann vergebe ich auch. Denn wenn ich etwas vergebe, so vergebe ich es um euretwillen im Blick auf Christus. Damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden. Denn seine Anschläge und seine Methoden, insbesondere das Spiel mit unseren Gefühlen, sind uns nicht unbekannt. Lesen wir zum Schluss 1. Petrus 5 und Vers 8. 1. Petrus 5 und Vers 8. Da wir auch diesen Rückhalt haben in Gott und in unserer Berufung, 1. Petrus 5 und Vers 8, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für uns, für euch. Das ist eine Verheißung Gottes, auf die wir uns berufen können, weil es heißt, die Liebe glaubt alles. Alle eure Sorge werft auf ihn. Seid nüchtern und wacht, euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Dem widersteht, fest im Glauben, da ihr wisst, dass eure Brüder in der Welt die gleichen Leiden erdulden. Wir haben also umso mehr die Verantwortung, solche Sachen auch mal zu erdulden. Wir brauchen nicht zu ignorieren, wenn wir wegen Beleidigung durch andere Sorgen haben, aber wir haben einen Fürsprecher und Gott, der für uns sorgt. Vertrauen wir im Glauben auf seine Macht und Fürsorge. Er ist allmächtig, er weiß, was läuft und was manchmal bedeutet auch, dass wir etwas erdulden müssen, aber dass der Satan uns deswegen nicht zu Fall bringen kann. In jedem Fall sollte also die Perspektive sein, dass wir auf das bedacht sind, was ewig gültig ist, unser Charakter und unsere Beziehungen. Und uns nicht ablenken lassen von temporären Beleidigungen. Gott will, dass niemand verloren geht und er sorgt auch dafür. Er kann zu jeder Person, zu ihrer geeigneten Zeit und auf die geeignete Weise mit dieser Person umgehen, um eine Reue und Versöhnung zu erreichen. Es liegt nicht an uns, etwas zu verzwingen, das jemand jetzt bereut, wenn wir es möchten. Es liegt an uns aber, im Sinne der Agape-Liebe zu handeln, wie wir es in 1. Korinther 13 gesehen haben, damit wir sicherstellen, dass wir unseren Teil beigetragen haben, um diese Versöhnung zu erreichen. Römer 8, Vers 31 zeigt das Ergebnis, wenn wir die Leiden der jetzigen Zeit ertragen und auf Gott vertrauen, alle unsere Sorge auf ihn werfen. Römer 8, Vers 31, was wollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein?